Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir sind heute am zweiten Teil unserer Biografie des Lebens von Silvia. Wir hatten bereits einen sehr spannenden ersten Teil, der ihre Kindheit, ihre Prägung seit 1949 sehr deutlich gemacht hat und interessante Einblicke gegeben hat. Wir sind nun bereits im Jahre 1972 und Silvia ist nun in Berlin angekommen. Ja, die erste Frage sofort, wieso eigentlich Berlin, eine der wildesten Städte Deutschlands, vor allen Dingen zu dieser Zeit, was führte dich nach Berlin?
Also genau genommen waren es zwei Aspekte. Zum einen hatte ich 1971 bei einem Kongress des Sozialpolitischen Arbeitskreises SPAK in Berlin in Steglitz, im Klinikum Steglitz war die Tagung, die Konferenz. Und da habe ich die Schulkameradin einer Freundin aus meiner WG in Heidelberg kennengelernt und wir hatten dermaßen guten Kontakt, dass wir gesagt haben, wir bleiben in Kontakt. Mit der bin ich heute noch befreundet. Und der andere Grund war, dass mein Freund Rolf in so einer Medizinerklique war und damals war die Gewerkschaft am Urban Krankenhaus ganz, die Gewerkschaftsarbeit unglaublich progressiv. Und da wollten diese ganzen, das waren fünf Jungs und eine Frau, die wollten unbedingt ans Urban Krankenhaus arbeiten, MA-Zeit machen, Assistentenzeit und dort gute gewerkschaftliche Arbeit machen. Und wir konnten zum Glück in der WG dieser Freundin, die ich da neu gewonnen hatte, einziehen, weil die gerade in der Zeit die war da gerade krank, hatte eine Nierenbeckenentzündung und da war Platz. Und später ist jemand ausgezogen, sodass wir da drin bleiben konnten. Es war die berühmte Rheinstraße in Berlin, eine WG, wo dann die Hälfte der Leute ist später nach Pune zu Bhagwan Rajneesh gegangen und die hatten dort eine Wohnung gemietet in Pune, die nannten sie die Rheinstraße. Und als ich dann von Kopan aus 1978 mal Pune besuchen wollte, durfte ich in dieser sogenannten Rheinstraße wohnen, weil ich war ja aus der alten Clique. Also es war eine tolle WG, sehr lebendig, wir haben Musik gemacht zusammen. Wir haben 1972 im Herbst und Winter, nee, es war im Winter, in der Weihnachtszeit, haben wir uns gegenseitig Siddhartha Hesse von Hesse vorgelesen und das hat eine neue Inspiration in mein Leben gebracht, weil außer den Schulkenntnissen über Buddhismus hatte ich keine Ahnung vom Buddhismus und irgendwas hat mich da zutiefst berührt an dieser Geschichte. Ich lese die auch immer wieder, weil ja so viele Fragen da auftauchen. Ja, also dann hatten wir diese WG. Ich bin ans Otto-Suhr-Institut, habe Politik studiert. Es wurde nach dem Krieg gegründet, um Leute, die in die Politik gehen und im politischen Bereich arbeiten, eine gründliche Ausbildung zu geben. Da war auch der Ehemann von Gesine Schwan, hat dort unterrichtet als Professor. War eine sehr gute Einrichtung. Und genau daneben war das Institut für Osteuropa, Osteuropa-Institut. Das heißt, ich hatte zwei Studien, ich habe Slawistik studiert und Politik und die Häuser lagen nebeneinander. Und es war sehr günstig, konnte man immer hin und her. Und ich, weil ich ja schon nach dem Ende des Wintersemesters dahin bin, habe mir die Institute angeguckt, sah ich eine Stellenanzeige. Wir suchen wissenschaftliche Hilfskraft in der Bibliothek des Osteuropa-Instituts. Ich bin hingelaufen, habe mich vorgestellt, wurde sofort genommen und da habe ich gelernt, wie man eine Bibliothek aufbaut. Und ich musste meine 20 Stunden arbeiten, das war viel, aber ich musste ja mich selber finanzieren. Aber ich konnte jederzeit zwischendurch zu einer Vorlesung gehen, zu einem Seminar gehen. Ich musste nur meine 20 Stunden und bestimmte Arbeitsaufgaben musste ich erledigen. Und das war eine dermaßen gute Lebenssituation, weil ich war, hatte genug Geld, hatte keinerlei finanzielle Sorgen. Die Institute lagen nebeneinander. Das war in Zehlendorf, also eine sehr angenehme Gegend mit viel Natur. Und da konnte man hinterher noch in Grunewald gehen. Und, also es war wunderbar. Sehr schöne Studienzeit, gute, unglaublich gute Lehrerinnen und Lehrer da, die also zugehört haben und lebendigen Unterricht machten. Und da ich diese Hiwi-Stelle hatte, habe ich die ganzen Professoren vom Osteuropa-Institut natürlich kennengelernt und dann nochmal, es hat ein anderes Verhältnis ermöglicht, weil man die Profs kannte, persönlich kannte, man hat auch mal miteinander geredet und dann habe ich natürlich auch sofort mitgemacht als im Rahmen der Institutsneuorganisation ein studentischer Beirat bei den Institutsversammlungen mitmachen durfte und da bin ich dann reingegangen und was sehr interessant auch war, wir hatten, das Osteuropa-Institut hatte die letzte rote Zelle, Studentenbewegung, am Institut Wroclaw, rote Zelle Slawistik. Und alle anderen hatten sich schon aufgespalten, in Moskau orientiert, China orientiert und so. Und wir fanden das alle so blöd, dass wir sagten, das machen wir nicht und haben das Studentenkollektiv gegründet. Da haben Mädchen, junge Frauen, auch Vorträge gehalten und Flugblätter verfasst und die Jungs, wenn sie wollten, durften auch stricken. Also da haben wir sozusagen ein bisschen die Rollen aufgemischt und das hat mir besser gefallen als der Weg ins Frauenzentrum. Das war mir alles ein bisschen zu streng und zu abgrenzend feministisch. Das war schon in Heidelberg so gewesen, aber Berlin war auch so. Und unser Studentenkollektiv war eben gemischt und da waren die Rollen so fluid. Das hat mir gut gefallen und wir waren auch politisch sehr offen, weil wir alle nicht wollten, wir wollten nicht irgendeiner Partei dazugehören, weil das fanden wir langweilig. Also da haben sich sozusagen die kritischen Geister, die aber auch gern studiert haben, wir hatten ja nichts gegen das Studium, ich wollte ja was lernen. Es war wirklich eine schöne, lebendige Atmosphäre.
Jetzt würde man ja denken, wenn du Politik studiert hast, zusammen mit Russisch, das wäre ja eigentlich der perfekte Einstieg gewesen in eine politische Laufbahn. Das hat sich dann ja nicht so entwickelt, sondern du bist ganz konsequent in Richtung Sprachen gegangen, aber nicht in Richtung slawische Sprachen, soweit ich das deinen Lebenslauf entnehmen kann.
Also ich habe Russisch studiert, nicht aus politischem Interesse, sondern weil ich eine große Liebe zur russischen Kultur habe. Ich habe also russische Romane gelesen, meine Mutter hatte zum Teil russische Romane zu Hause, also auf Deutsch natürlich übersetzt. Ich liebe Tschechow, ich mochte Dostojewski, also ich habe die gerne gelesen und ich mag russische Märchen und ich hatte da einfach einen Bezug zu. Aber nicht politisch, sondern kulturell. Und wir hatten natürlich am Institut auch Leute, die sich da auskannten und nicht politisch festgelegt waren, sondern diese Offenheit liebten bei uns. Das war ein Punkt. Aber wir hatten dann auch am Dolmetscherinstitut, das war damals schon in Heidelberg gewesen, hatten die Leute aus Brüssel eingeladen, die offiziell Übersetzer waren. Das war sozusagen die Idee vom Dolmetscherinstitut in Heidelberg gewesen. Und die haben uns erzählt, immer muss man das nachplappern, was andere Leute erzählen. Und zum Teil erzählen die so komische Sachen oder Sachen, wo ich nicht dahinter stehe. Also das hat mich eher abgeturnt. Und ich habe gemerkt, ich will nicht in die Übersetzerschiene rein. Es hat mir zwar immer geholfen, dass ich das gut kann und ich habe dann auch viele Lamas Englisch-Deutsch übersetzt, weil ich einfach Ahnung vom Übersetzen hatte und wie man das strukturell macht und wie man sich konzentriert und sammelt. Also da habe ich unheimlich und natürlich auch Sprache sehr viel gelernt, aber ich wollte dann eher ins Lehrfach. Also ich habe dann auch erst das Staatsexamen für Gymnasien gemacht. Leider gab es für die Fächerkombination Russisch-Politik keine Referendarstelle, oder kaum, es gab glaube ich 5 Referendarstellen im Jahr in Berlin und wir waren immer 20, 25 Absolventen, da hätte ich ins Ruhrgebiet ziehen müssen und das wollte ich nicht. Da gab es schon Russisch an der Oberschule zum Teil und das wollte ich nicht. Und dann spielte mir die Politik in die Hände. 1973 wurden die Ostverträge mit Willy Brandt abgeschlossen und es kamen sehr viele Leute aus dem Ostblock, aus Polen, also Oberschlesier, Siebenbürger Sachsen aus Rumänien, russische Juden nach Berlin und haben sofort Sprachkurse gekriegt und da suchten sie händeringend Leute, die deren kulturellen Hintergrund verstehen. Und ein Studienkollege von mir hatte da angefangen bei Kurs 1 oder 2 und ich bin bei Kurs 3 eingestiegen. Das hat damals die Deutsche Angestelltengewerkschaft organisiert. Die hatten Räume, die hatten einfach Möglichkeiten und haben uns dann als studentische Hilfskräfte angestellt und haben immer gesagt, bleibt Studenten. Dann habe ich wieder gut verdient und ich fand das so sinnvoll, Leuten, die hierher kommen und ich habe ein pädagogisches Talent und ich liebe Aussprache, gute Aussprache. Bei mir haben die alle richtig gute Aussprache gelernt, Satz, Melodie und wir haben zusammen gesungen und Verse und also das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und das habe ich dann gemacht, bis ich 77 nach Indien ging. Also auch zwischendurch habe ich dann mal Staatsexamen gemacht und so, aber 73 hatte ich noch kein Staatsexamen, weil ich mich ja immer selber finanziert habe. Das heißt, hat alles ein bisschen länger gedauert, aber das war eine tolle Arbeit und danach dachte ich, ich gehe doch nicht in den Schuldienst. Ich habe zwar meine Praktika gemacht im Gymnasium und dann natürlich auch in der Grundschule und so, Volksschule, ist damals Hauptschule, wie es damals hieß, aber ich habe gedacht, nee, lieber mit Erwachsenen arbeiten, die motiviert sind, 6 Monate intensiv Deutsch zu lernen. Also von daher war dann mein beruflicher Weg plötzlich ein ganz anderer.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Ja, werf doch nochmal so ein kleines Schlaglicht auf Berlin, Berlin geteilte Stadt, Berlin in den 70er Jahren, für mich schon fast schlecht vorstellbar, da war ich noch zu jung. Wie hat sich das damals angefühlt in dieser teilweise ja wirklich auch abgegrenzten Stadt und gleichzeitig so wilden Stadt leben zu können?
Also für mich war das wie ein unendlicher Freiraum. Alle finden hier ihre Nische. Ja, man kann Musik machen, das haben wir dann auch angefangen, Musik machen, man kann sich für alles Mögliche interessieren, man kann Theater spielen, in Berlin war sozusagen alles möglich und es war eine relativ, fand ich damals, hohe Toleranz für eigene Wege. Und ich hatte einen sehr bunten Freundeskreis, das war einmal diese Medizinerklicke, aber dann halt auch vom Studium her, welche, die dann eher sich für Osteuropa interessierten. Dann haben wir mal für eine Ausstellung bei der Allgemeinen Gesellschaft für Bildende Künste, die wollten eine Ausstellung machen, Kunst aus der Revolution, die 20er Jahre der Sowjetunion. Und da brauchten sie Slawistinnen, die ihnen helfen, die Texte zu lesen. Und wir hatten 2 Kuratoren, die wir so kannten, die konnten kein Russisch. Dann sind wir mit denen nach Moskau gefahren und haben dort in den Archiven von der Tretjakow-Galerie Bilder ausgesucht. Und wir haben immer übersetzt und haben das sozusagen mit unserem russischen Sprachvermögen begleitet. Und es war eine unglaublich tolle Arbeit. Also das war jetzt nicht slawistische Arbeit im engeren Sinne, aber es war einfach eine tolle Möglichkeit, mit unseren Sprachkenntnissen zu einer Verständigung beizutragen. Und das ist natürlich 20er Jahre Sowjetunion, da war unglaublich viel möglich, da haben sie alle Modernismen aufgegriffen, da war noch nicht, also Lenin hat noch ziemlich viel Freiheit gelassen und der Lunatscharsky, der Kulturminister, war sehr offen, seine Frau war eine wunderbare feministische Philosophin und Schriftstellerin, also das war einfach, da war was los, sehr lebendig und das hat mir gefallen. Und Berlin war das alles, die neue Gesellschaft für bildende Künste hat diese Ausstellung gemacht in den 70er Jahren. Und wir durften eine Lesung machen dann im Literaturhaus. Da haben wir Vasilisa Maligna, Ich will ein Kind haben, mit Schauspielern von der Schaubühne aufgeführt. Ich habe die Zwischentexte gelesen und der männliche Schauspieler hat den männlichen Helden und die weibliche Schauspielerin die weibliche Heldin gespielt, also gesprochen. Also das war eine unglaublich lebendige Situation in Berlin. Sehr positiv erlebt.
Ja. Ja, fehlt uns heute ein bisschen, ne? Das, ja. Aber wie schön, wenn man das erlebt hat und wenn man es als Teil seiner Biografie ja mit verinnerlicht hat.
Ja, ja,
das prägt ja sehr diese Studierendenjahre.
Ja.
Ja, das heißt, du warst in Berlin unterwegs, du warst politisch, kulturell hochinteressiert und aktiv. Aber wie kommst du jetzt dann auf die Idee, nach Indien und nach Nepal aufzubrechen? Und wieso war das Lesen von Siddhartha so wegweisend, dass du dich dann später auf den Weg gemacht hast? Oder was war das Erlebnis, dass du nach Indien aufgebrochen bist?
Also ich weiß, dass ich in den 70er Jahren, also vor 77, also ich hatte eigentlich alles, was man braucht. Ich hatte mein Studium beendet, ich hatte einen tollen Job, wo man genug verdiente. Wir hatten eine wunderschöne Wohnung in Schöneberg mit Jugendstil, Fenstern und einem alten Ofen drin, aus Keramik. Also wir hatten gute Lebensbedingungen. Ich hatte genug Geld, weil ich eben diese Hiwi-Stelle und dann später die Stelle mit Deutschunterricht hatte. Also, aber irgendwas schrieb ich in meinen Tagen, mir fehlt irgendwas. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Irgendwas fehlt mir. Ich habe alles ausprobiert, die linke Bewegung, Studentenbewegung, dann mehr diese Kultursachen, Frauenbewegung natürlich auch. Wir haben dann 75, 76 eine Frauenband gegründet und waren die zweite deutsche Frauenrockband, Lysistrara. Ich habe Bassgitarre, ich habe immer ab 8, 9, 10 Jahren habe ich Gitarre gespielt, war bei den Pfadfinderinnen, da haben wir halt viele Lieder gelernt und gesungen, auch internationale Lieder in Französisch, Italienisch, Spanisch, alles Mögliche. Und wir hatten eine Profimusikerin in der Band, die hat mir dann beigebracht, wie man Bassgitarre spielt. Also es war ja auch Gitarre, aber halt Bassgitarre. Und da haben wir jede Woche geprobt und haben gesungen und durchaus auch ein bisschen gekifft und so. Es war einfach eine lebendige Zeit, aber all das, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt, irgendwas fehlt mir. Und dann ist 75, die Schwester einer guten Freundin von mir ist nach Indien gefahren und ich habe sie noch zur Bahn gebracht. Damals fuhr man immer von Berlin nach Moskau und flog dann mit Aeroflot nach Indien. Und ich kannte die wenig, aber der Witz war, als wir uns kennenlernten, fragte sie halt, woher kommst du? Und dann sage ich, aus dem Schwarzwald. Ja, woher? Da sage ich, kennst du nicht Wolfach? Und sagte, nee. Da habe ich 1975 meine MA-Zeit, also medizinisch, also meine Praktikum gemacht in Wolfach, übers Ärzteblatt. Also da war sowieso ein Kontakt. Und dann ging die nach Indien und kam anderthalb, und wir haben uns ab und zu geschrieben, kam die anderthalb Jahre später zurück, eine ganz nüchterne, bodenständige Ärztin. Und war wie verwandelt. Irgendwas war weicher, lebendiger, strahlender. Also wir sind heute noch befreundet. Und was hast du gemacht? Und dann hat sie, ja, ich habe meditiert. Und wenn dich das interessiert, kannst du da und da hingehen. Das Essen ist hygienisch, also keinerlei Probleme. Kannst du einfach essen und so. Das ist in Ordnung, wirst nicht krank. Und ich habe damals die zweite China-Reise organisiert für Frauen. Ich hatte 75 eine China-Reise, 3 Wochen, Kultur angucken, Politik angucken. Da hat Mao, da war noch die Viererbande an der Regierung. Aber wir waren eine gemischte Gruppe mit den Berliner Falken. Und die wollten immer, wenn wir fragten nach den Frauen, ja, das ist doch ein Nebenwiderspruch. Es ging mir furchtbar auf den Geist. Aber alle von uns waren dann eingeladen, eine eigene Gruppe zu gründen, wenn wir wiederkommen wollen. Dann habe ich eben für 77 Sommer eine Frauenreisegruppe, wo welche Frauen von der Courage, 2 Filmerinnen, also da war eine Sinologin, also eine sehr bunte Gruppe, und diese befreundete Ärztin hat gesagt, dann fahre ich auch nochmal mit. Und eine alte Schulfreundin von mir, also wir waren eine bunte Gruppe, alles feministisch natürlich irgendwie inspiriert. Und dann sind wir nach China gefahren, habe ich gesagt, aber auf der Rückreise, mache ich in Indien Station und gucke mir mal die Zentren an, die du mir erzählt hast. Wir sind von Hongkong nach Kalkutta, also ich bin von Hongkong nach Kalkutta geflogen. Ich steige aus in Kalkutta, verbringe 3 Tage in Kalkutta im Tourist Bungalow, das war immer der Tipp, die sind sauber, ja, und sicher. Und hatte das Gefühl, ich komme nach Hause. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich natürlich kein Hindi kann. Aber irgendwas, diese alte Kultur, diese religiöse Dimension, irgendwas, selbst in Kalkutta, hat mich berührt. Und ein Freund von dieser Freundin hatte eine Postkarte aus Dharamsala geschrieben, dass es dort schön sei im Monsun. Und das war Ende Juli. Dann bin ich, habe ich gedacht, dann gehe ich halt nach Dharamsala. Ich wusste gar nicht, was das ist. Lande in Dharamsala morgens um 8 mit dem Bus, Zug von Delhi nach Pathankot, Bus, Pathankot, Dharamsala, gehe in Tourist Bungalow, steht ein junger Mann da, der meinem Ex sowas von ähnlich sieht, ähnlichen Bart hat, an der ähnlichen Stelle an seinem Schnurrbart zupft und sagt, ob ich Lust habe, hat mir alles gezeigt, wo die Duschen sind und wo man schläft. Und sagt er, du, heute Nachmittag ist eine Party im Tibeter Ashram, hast du Lust mitzugehen? Wir müssen aber was zu essen mitbringen. Ja, klar, finde ich toll. Ich saß nachmittags in einer Guru Puja im tibetischen Zentrum in Dharamsala, in der Tibetan Library. Und irgendwas, dann hat man mittendrin eine Pause gemacht und Tee getrunken und Kekse gegessen und where do you come from und so, alles war nett und gemütlich. Und dann haben wir wieder tibetisch gesungen, aber mit englischem Untertext. Und das hat mich an gregorianische Gesänge erinnert. Also irgendwas war in mir getragen, aufgehoben, vertraut. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, begrifflich. Und habe die nächsten 2 Jahre im Prinzip damit verbracht, zu verstehen, was da passiert ist. Wir gehen raus aus der Tibetan Library, dann kommt es war ja Sommer, kommt ein Regenguss und wir stehen halt bei einem Haus mit so einem Vordach, kommt eine junge Frau angerannt, stellt sich auch unter. Eine Stunde später, als der Regen aufhörte, hatten wir gemeinsam eine Wohnung. Und Kathy war aus Neuseeland, schon ein Jahr dort, war Feministin, Journalistin, hat in London gelebt gehabt und hat uns sozusagen unter ihre Fittiche genommen. Das war im Prinzip meine erste Lehrerin. Die hat mir alles erklärt, was man da lehrt und was es bedeutet. Wir sind zusammen essen gegangen, haben zusammen gekocht. Mit Richard, der hatte eine Gitarre dabei, ich auch meine Gitarre, dann haben wir ewig gesungen und es war einfach wunderbar. Und nach 2 Monaten, gehe ich mit Kathy spazieren im Wald, so, immer mal war kein Regen, und begegnen uns so 2 Männer in Rot gekleidet, in Gewändern, und sagt sie, Lama Yeshe Lama Sopa. Und Lama Yeshe war der Extrovertierte. Hello, dear, how are you? Are you happy? Und dann hat er Kathy gefragt und hat Kathy gesagt, ja, wir kommen im Herbst nach Kopan und wollen den Kopan-Kurs machen bei Ihnen. Und dann sagt er, okay, wer ist dein Lehrer? Hat er zu Kathy gesagt und sagte, ja, bislang einfach der Lehrer hier an der Tibetan Library. Und er sagt, you better stay. Und dann hat er mich gefragt, wer ist dein Lehrer? Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen. Ja, dann komm. Kathy hat später in New Zealand ein Zentrum für diesen Geshe aufgemacht und kümmert sich seit Jahrzehnten um seine Reinkarnation. Also das war für sie die Verbindung und ich bin dann im Herbst zu Lama Yeshe. Also das war wie lauter Fügungen. Und das Thema, was dort behandelt wurde, war Shantideva, der Weg zum Erwachen. Das Bodhisattva-Prinzip, ein Leben zum Wohle aller. Das habe ich in der ersten Woche dort gehört. Und in der zweiten Woche gab es eine Unterweisung zur grünen Tara, wo die seit einem halben Jahr drauf warteten. Und ich komme da an und höre, Tara, weibliche Buddha, in ihrem Weisheitsaspekt ist sie die Mutter aller Buddhas. Und in ihrem Handlungsaspekt die Verkörperung des klugen Handels. Aller Buddhas, aller Zeiten, aller Räume, da dachte ich, ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Zum Wohle aller. Niemand ist ausgeschlossen. Und weiß also, dass sie die Mutter aller Buddhas ist, also irgendwie, ich bin katholisch sozialisiert, Mutter Gottes, irgendwas klingelte da und dann fand ich sie auch, ich mag grün, ich meine, Grün ist eine wunderbare Farbe. Leuchtendes Grün, Natur, Wachstum, ja, und ich fand es wunderbar. Und so bin ich halt gelandet. Gelandet.
Das heißt, du hast ja dann praktisch Studien vor Ort gemacht, aber du hast dann auch nochmal ein Studium aufgenommen, hast nochmal Sprachen auch gelernt. Sehe ich das richtig?
Nee, oder? Nee, das hast du nicht. So, also ich habe in Dharamsala, gab es die Möglichkeit, Tibetisch zu lernen, eine Stunde in der Woche. Das habe ich dann gemacht, also jetzt nicht, um Übersetzerin zu werden, sondern damit ich die Begriffe verstehe. Und habe dann auch ein bisschen Sanskrit gelernt, mir so ein Sanskrit-Primer, so ein für Erstklässler, so ein Büchlein, wo einfach nur die Buchstaben drin sind, die man dann nachmalt, Sanskrit. Und dann habe ich halt Tibetisch gelernt dort ein bisschen, sodass ich alle wichtigen Wörter wie Buddhismus und Dharma und Lehrerin und Schüler und Meditation und Sammlung und Einsicht und so, dass ich die Wörter, die Begriffe verstanden habe. Und ansonsten haben wir jeden Tag eine Stunde Vorlesung gehabt, Vortrag über Buddhismus, haben wir im Shantideva zuerst gemacht. Und dann gab es zweimal in der Woche, glaube ich, Meditationsunterricht, wie man meditiert. Und nachmittags hatten wir frei und sind spazieren gegangen und sind schön tibetisch essen gegangen oder indisch essen gegangen oder haben kleine Wanderungen gemacht. Wenn es gerade nicht regnete, ist 1700 Meter hoch. Also für Indien ein wunderbares Klima und der Monsun ist nicht so schlimm dort. Also war einfach, ich habe nichts mehr, also ich habe nur noch mich dann mit Buddhismus beschäftigt. Allerdings, das muss ich sagen, als ich dann zurückkam, 1979 nach Berlin, habe ich halt wieder Deutschunterricht, sofort mich gemeldet. Ja, Sie können übermorgen einspringen, da ist jemand krank geworden. Also die waren happy, dass ich da wieder da war. Und dann habe ich gesagt, ich lerne jetzt ein bisschen Sanskrit und Tibetisch an der Uni. Und da gab es eben einen sehr interessanten Lehrer für einen, eigentlich war der Lateinamerikanist. Es war auch im Institut für Lateinamerikanistik. Aber der hatte halt auch natürlich alles Europäische und Griechisch auch und so, und Hebräisch konnte er auch. Hat dann noch Sanskrit studiert und dann hat er noch Tibetisch studiert und hat gesagt, er macht Unterricht für uns. Und da waren dann ein paar Leute aus der buddhistischen Szene, aus Berlin habe ich dann kennengelernt. Wir haben dann zusammen mit Jesche Udo Regel, haben wir dann zusammen Tibetisch Unterricht gehabt. Und da einfach, um die Sprache so ein bisschen zu können. Ja, so. Und dann entstand halt bald die Idee mit einem buddhistischen Zentrum in Deutschland, weil Lama Yeshe war ein exzellenter Netzwerker. Wenn man in Kopan wegging nach dem Kurs, hat man eine Liste von Adressen in Deutschland bekommen, die halt letztes Jahr, vorletztes Jahr oder wann da waren, oder er war 79 eingeladen. Ein Abend zusammen mit Karl-Fried Grad-Dürkheim zu machen, Existrütte in München, und die haben zwar völlig aneinander vorbeigeredet, aber hatten beide einen guten Tag, guten Abend, und darüber gab es wieder Adressen und dann wurden wir alle gut vernetzt und da ist dann die Idee mit dem Zentrum entstanden.
Ja, das wird uns ganz bestimmt beim nächsten Podcast sehr interessieren, wie du dann den Buddhismus nach Süddeutschland gebracht hast und auch deine weitere Verbindung natürlich mit Lama Yeshe. Und ich schlage vor, dass wir diesen Podcast mit einer Übung von dir anreichern werden.
Das machen wir.
Ganz herzlichen Dank.